Ja, einen wunderschönen Tag auch von mir. Ja, es geht heute nicht um Leben und Tod, aber doch geht es um Leben und Tod. Also das ist halt so ein Spruch und einerseits nur ein Spruch, andererseits auch eine Tatsache. Ja, wenn wir diesen Tag überleben sollten, dann macht es Sinn, was wir heute tun und was wir morgen tun werden. Falls wir aber den heutigen Tag nicht überleben, dann macht uns ja, der nächste Tag für uns dann keinen Sinn mehr, für uns persönlich. Und wir können uns zwei Fragen stellen. Wo kommt eigentlich das Leben, was wir besitzen, her? Oder die zweite Frage, wo kommt eigentlich der Tod her, der uns allen noch bevorsteht? Warum gibt es überhaupt Leben und Tod? Und ich kann mich erinnern, als ich noch Kind war, so vielleicht 6 oder 7 Jahre, und da kann ich mich erinnern, ich habe darüber nachgedacht, warum lebe ich überhaupt? Warum sehe ich das, was ich sehe? Warum gibt es das alles, was mich umgibt? Hat sich vielleicht jemand von euch auch so Fragen gestellt als Kind? Könnt ihr mal mit einem Handzeichen mal zeigen, falls jemand sich so Fragen gestellt hat? Nicht so viele. Ja, ein paar, okay. Also ich kann mich ganz genau erinnern, ich habe viel darüber nachgedacht. Und ein Beispiel habe ich gefunden, eine Geschichte von Henri Nouwen. Da unterhalten sich zwei Zwillinge im Mutterleib. Und da gibt es dann so eine folgende Unterhaltung. Natürlich ist es ein Märchen, sage ich mal. Da sagt der eine, sag mal, glaubst du eigentlich an ein Leben nach der Geburt? Fragt einer der Zwillinge. Ja, auf jeden Fall. Hier drinnen wachsen wir und werden groß und stark für das, was draußen an der frischen Luft kommen wird, antwortete der andere Zwilling. Ich glaube, das hast du eben alles erfunden, sagte der Erste. Es kann kein Leben nach der Geburt geben. Und wie soll denn frische Luft bitteschön aussehen? So ganz genau weiß ich das auch nicht. Aber es wird sicher viel heller sein als hier. Und vielleicht werden wir mit den Beinen herumlaufen können und mit dem Mund tolle Sachen essen. So einen Schwachsinn habe ich ja noch nie gehört. Mit dem Mund essen, was für eine verrückte Idee. Es gibt doch die Nabelschnur, die uns ernährt. Und wie willst du herumlaufen? Dafür ist doch die Nabelschnur viel zu kurz. Doch, das geht bestimmt. Es wird eben alles nur ein bisschen anders sein. Du träumst wohl, es ist doch noch nie einer zurückgekommen von nach der Geburt. Mit der Geburt ist das Ende, ist das Leben einfach zu Ende. Punkt. Ich gebe ja zu, dass keiner genau weiß, wie das Leben nach der Geburt aussehen wird. Aber ich weiß, dass wir dann unsere Mutter sehen werden. Und sie wird sicher für uns sorgen. Mutter? Du glaubst doch wohl nicht an eine Mutter. Wo soll denn die nur sein, bitteschön? Na hier, überall um uns herum. Wir sind und leben in ihr und durch sie. Ohne sie könnten wir gar nicht sein. So ein Blödsinn. Von einer Mutter habe ich noch nie etwas bemerkt. Also gibt es sie auch nicht. Schluss damit. Doch. Manchmal, wenn wir ganz still sind, kannst du sie leise singen hören oder spüren, wenn sie unsere Welt ganz sanft und liebevoll streichelt. Ja, natürlich ist das eine ausgedachte Unterhaltung. Aber ich finde, dieses Weisheitsmärchen, nenne ich das mal, hat schon seine Berechtigung. Es ist deswegen berechtigt, weil wir Menschen uns über unsere Herkunft, über unseren Ursprung Gedanken machen. Und deswegen fragen wir uns zum Beispiel, wo kommt das Leben her? Wenn man Biologen fragen würde, dann würde man wahrscheinlich ja, die Antwort bekommen, das Leben kommt durch Zufall, ist durch Zufall entstanden. Da lehrt die Bibel uns aber etwas völlig anderes. Da lesen wir in 1. Mose 2, Vers 7, da nahm Gott, der Herr, etwas Staub von der Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebensatem in die Nase. So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Das ist nur ein Vers aus dem Bericht vom 6. Schöpfungstag. Und dieser Bericht von der Erschaffung des Menschen beschreibt einen genialen Kunsthandwerker bei der Arbeit. Keinen Zufall. Und der ein Kunstwerk formt, welchem er dann anschließend das Leben eingibt. Und dieser Vers ist eine ausführliche Beschreibung der Tatsache aus 1. Mose 1,27. Und weil der Mensch aus Erde gebildet wurde, kann man glauben, dass sein Wert aus den Bestandteilen des Erdbodens sich zusammensetzt. Und das ist ja das gerade, was diese Evolutionsbiologen behaupten und unser Leben darauf reduzieren. Das ist allerdings eine Fehleinschätzung, sagt die Bibel. Und seinen Wert, also den Wert unseres Lebens, gibt uns der Schöpfer durch sein eigenes Leben, durch seinen Lebensatem. Und wir lesen das in Hiob 33, Vers 4. Gottes Geist hat mich geschaffen. Der Atem des Allmächtigen hat mir das Leben geschenkt. Diese Worte stammen von Elihu, einem Freund Hiobs. Und der sagt, Gottes Atem hat uns das Leben geschenkt, wie wir gerade auch schon gelesen hatten. Also es ist nicht durch Zufall entstanden, sagt die Bibel, sondern Gott schenkt Leben. Psalm 36 lesen wir, dass Gott die Quelle allen Lebens ist. Hier kommt das Leben her. Und nicht wie im Biologieunterricht zum Beispiel. Ich kann mich an meinen Biologieunterricht in der Schule erinnern. Da wurde gelehrt, das Leben kommt aus der Ursuppe. Wo kommt der Tod her? Auch da hat die Bibel für uns Antworten. Die Evolutionsbiologen sagen, der Tod, das ist ein ganz normaler Vorgang im Leben, der gehört dazu. Der Tod selektiert aus und so kann sich das Leben weiterentwickeln. Aber stimmt das? Der Mensch macht sich Gedanken nicht nur über seine Herkunft, sondern auch über seinen Tod. Über das Sterben. Vielleicht nicht in jungen Jahren, aber wenn wir älter werden, desto immer mehr, desto häufiger kommt man dazu, darüber nachzudenken. Und die Bibel lehrt uns auch, wo der Tod herkommt, und das ist gar nicht so weit entfernt von der Stelle, die wir vorhin gelesen haben, wo das Leben herkommt. Es ist eigentlich nur ein Kapitel weiter. Die Schlange, 3. Mose 3, Verse 1 bis 6. Die Schlange war listiger als alle anderen Tiere, die Gott der Herr gemacht hatte. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft? Fragte sie die Frau. Natürlich dürfen wir, antwortete die Frau, nur von dem Baum in der Mitte des Gartens nicht. Gott hat gesagt, esst nicht von seinen Früchten, ja berührt sie nicht einmal, sonst müsst ihr sterben. Unsinn, ihr werdet nicht sterben, widersprach die Schlange. Aber Gott weiß, wenn ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Die Frau schaute den Baum an. Er sah schön aus. Es wäre bestimmt gut, von ihm zu essen, dachte sie. Seine Früchte wirkten verlockend und klug würde sie davon werden. Sie pflückte eine Frucht und biss hinein. Dann reichte sie die Frucht ihrem Mann, der bei ihr stand, und auch er aß davon. So ein bisschen hat mich dieser Bibelabschnitt an die Unterhaltung von vorhin von den beiden Zwillingen erinnert. So ein bisschen. Ja, hier haben wir erfahren, durch wen der Tod in diese Welt gekommen ist. Durch Satan, durch Gottes Widersacher. Und Gott hat Adam und Eva davor ausdrücklich gewarnt. Und die Konsequenzen dieser Sünde sind bis heute unübersehbar. Egal in welchem Lebensbereich, egal wo man hinschaut, die sündige Natur des Menschen hat alle Lebensbereiche durchdrungen und entstellt. Und eine Erzählung von Jesus erklärt uns, wie nah beieinander ja, das Leben und der Tod sein können. Genauso wie wir diese beiden Abschnitte aus der Bibel gelesen haben, wie nah beieinander das Leben und der Tod sind. Und genauso zeugt uns diese Erzählung davon. Es ist die Erzählung aus Lukas 16, 19 bis 31. Ich lese sie uns. Es ist ein längerer Abschnitt. Da lebte einmal ein reicher Mann, erzählte Jesus. Er war immer sehr vornehm gekleidet und konnte sich Tag für Tag jeden Luxus und jedes Vergnügen leisten. Vor dem Tor seines Hauses aber lag ein schwer kranker Bettler namens Lazarus. Sein Körper war über und über mit Geschwüren bedeckt. Er hoffte, seinen Hunger wenigstens mit den Abfällen aus der Küche des Reichen stillen zu können. Aber es kamen nur Hunde und beleckten seine offenen Wunden. Schließlich starb der Bettler, und die Engel brachten ihn in den Himmel. Dort durfte er den Ehrenplatz an Abrahams Seite einnehmen. Auch der reiche Mann starb und wurde begraben. Als er sich im Totenreich wiederfand, blickte er unter Qualen auf und erkannte in weiter Ferne Abraham mit Lazarus an seiner Seite. »Vater Abraham«, rief der Reiche laut, »hab Mitleid mit mir. Schick mir doch Lazarus, er soll seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und damit meine Zunge kühlen. Ich leide in diesen Flammen furchtbare Qualen.« Aber Abraham erwiderte, »Mein Sohn, erinnere dich, du hast in deinem Leben alles gehabt. Lazarus hatte nichts. Jetzt geht es ihm gut und du musst leiden. Außerdem liegt zwischen uns und euch ein tiefer Abgrund. Niemand kann von der einen Seite zur anderen kommen, selbst wenn er es wollte. Vater Abraham, bat jetzt der Reiche, dann schick Lazarus doch wenigstens in das Haus meines Vaters, zu meinen 5 Brüdern. Er soll sie warnen, damit sie nach ihrem Tod nicht an diesen qualvollen Ort kommen. Aber Abraham entgegnete, deine Brüder sollen auf das hören, was sie bei Mose und den Propheten lesen können. Der Reiche widersprach, nein, Vater Abraham, erst wenn einer von den Toten zu ihnen käme, würden sie ihr Leben ändern. Doch Abraham blieb dabei, wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Diese Erzählung, die Jesus hier an seine Zuhörer richtet, unterscheidet sich von einem typischen Gleichnis, in dem zum Beispiel hier Namen vorkommen. Also kann man nicht mit Sicherheit sagen, ist das eine wahre Geschichte oder ist es ein Gleichnis. Aber es ist nicht das Thema, sondern das Leben und der Tod. Und das Leben und der Tod in der Ewigkeit. Diese beiden Bilder kommen hier ganz deutlich zum Vorschein. Und wie gegensätzlich diese beiden Dimensionen sind, erkennt man es an dieser Erzählung. In beiden Dimensionen zum Beispiel gibt es Lebende und Tote. In beiden gibt es Reiche und Arme. In beiden gibt es Gesundheit und Qualen. Und diese Gegensätzlichkeit kann man ein Stück weit an einer Raupe und einem Schmetterling erkennen. Und diese Erzählung beginnt mit dem reichen Mann natürlich. Denn er repräsentiert, es ist ein bisschen windig, Dankeschön. Dieser reiche Mann repräsentiert natürlich das blühende Leben, nicht wahr? Er war nicht nur satt, sondern er war reich. Er war gut gekleidet, ihm blieb kein Wunsch verwehrt. Und das ist das vollkommene Leben. Die zweite Person ist hier ein Bettler. Und er ist nicht nur bettelarm, sondern er war schwer krank. So schwer krank, dass er nicht mal auf den Beinen stehen konnte. Ja, wie denn auch, wenn sein ganzer Körper von Kopf bis Fuß mit Geschwüren bedeckt ist. Und sogar das Essen blieb ihm verwehrt. Er hoffte zwar auf ein paar Küchenabfälle aus der Küche des Reichen, aber das bekam er wohl nicht. Ist das der vollkommene Tod, der hier beschrieben wird? Hatte er niemanden? Der reiche Mann hatte Menschen um sich. Hatte dieser arme Bettler niemanden? Wir werden später dazu noch mehr erfahren. Wir erfahren, dass beide schließlich sterben. Zuerst der Tote, also der Lazarus, danach der Lebende, der Reiche. Und hier wird zwischen den beiden Todeszeitpunkten nicht wesentlich unterschieden. Der Arme stirbt und wird von Engeln abgeholt, wird in den Himmel getragen. Der Reiche wird einfach nur begraben. Ab Vers 23 geschieht ein Ortswechsel. Da geht es vom Diesseits ins Jenseits. Aber hier findet nicht nur ein Ortswechsel statt, sondern auch ein Rollentausch. Der Reiche, der kommt, da liest man, er kommt zu sich im Jenseits und leidet qualvoll. Und er ist ganz auf sich allein gestellt. Der Lazarus leidet nicht mehr, sondern wird getröstet, er ist auch nicht allein. Er hat Abraham an seiner Seite. Es ist der Stammvater. Abraham ist in seiner Gegenwart und das ist ein Ehrenzustand damals gewesen in der Vorstellung, der seinesgleichen suchte. Und jetzt kommt es. Der reiche Mann bittet Abraham um Wasser. Aber es wird ihm verwehrt. Sogar durch Lazarus erwartet er Hilfe. Aber Lazarus wird von diesem reichen Mann komplett abgeschirmt. Er hat gar keinen Zugang zu ihm. Er sieht ihn zwar, kann aber keinen Kontakt zu ihm aufnehmen. Abraham klärt den reichen Mann schonungslos auf. Er sagt, dass er in seinem Leben bereits alles gehabt hat. Lazarus hatte im Gegenteil nichts. Jetzt geht es ihm gut und er muss leiden. Die Verhältnisse haben sich komplett gewendet. Im Diesseits war zwischen Lazarus und dem reichen Mann nicht viel Distanz. Lazarus lag vor ihm, vor seiner Tür, vor seinem Tor. Er lag also in Reichweite. Und er hat ihn aber nicht interessiert. Jetzt interessiert er sich plötzlich für Lazarus. Er ist aber unerreichbar, getrennt durch einen tiefen Abgrund, der unüberwindbar ist. Und weil der Ort, wo er sich befindet, so qualvoll ist, macht er sich auf einmal Sorgen sogar um seine Angehörigen. Er sagt, wenn Lazarus aus den Toten auferstehen würde, dann würden sie an ein Leben nach dem Tod glauben. Und Abraham muss es verneinen und sagen, sie haben das Alte Testament, sollen sie das lesen, deine Brüder? Ja, und wie schlimm die Qualen sein müssen, erkennt man, dass der reiche Mann nicht aufhört und einen nächsten Versuch unternimmt und widerspricht und sagt, wenn ein Toter auferstehen würde, dann würden meine Angehörigen glauben. Abraham muss ihm einmal mehr widersprechen und muss ihn enttäuschen und erklärt, dass wenn sie nicht bereit sind, auf das Wort Gottes zu hören, werden sie auch nicht auf einen Auferstandenen hören. Der reiche Mann erinnert sich an sein Leben, denn er hat ja zu seiner Zeit der Schrift nicht geglaubt. Mit Sicherheit hat er die gekannt, denn es war ein Israelit. Das erkennt man daran, dass er zum Abraham sagt, Vater Abraham. Und Abraham antwortet ihm, mein Sohn. Es war ein Israelit, er kannte die Schrift. Aber bei Lazarus hat der Glaube an die Schrift ausgereicht. Lazarus, sein Name, verrät uns nämlich seine Beziehung zu seinem Schöpfer. Lazarus bedeutet, Gott rettet. Und so war Lazarus in seiner grenzenlosen Armut nicht allein. Gott war an seiner Seite. Und zum Schluss wird klar, was bei dem reichen Mann gefehlt hat. War es die Armut? Wäre der Reiche besser arm gewesen? Vielleicht ja, aber nicht unbedingt. Reichtum ist nicht grundsätzlich ein Problem. Der reiche Mann hatte Menschen an seiner Seite, aber nicht Gott. Er hatte nicht die richtige Beziehung in seinem Leben gehabt. Lazarus hatte Gott und außer ihm niemanden an seiner Seite. Auch bei Lazarus war es nicht unbedingt die Armut, die ihn zum Glauben gebracht hat. Nicht unbedingt. So wie es in dieser Geschichte um Leben und Tod geht, die Jesus uns erklärt, so geht es auch in unserer Lebensgeschichte, in deiner Geschichte und auch in meiner Lebensgeschichte um Leben und Tod. Es geht nicht nur über das leibliche Leben und Tod in dieser Erzählung, sondern es geht auch um das geistliche Leben und um den geistlichen Tod. Um diese beide Dimensionen, die immer jeweils beides beinhalten. Wenn Abraham dem Reichen im Jenseits erklärt, dass es genügt, das Alte Testament zu lesen, um zum Glauben zu kommen, dann hat es seine Berechtigung. Lasst uns mal einen Abschnitt daraus lesen. Es ist Mose, der das geschrieben hat. 5. Mose 30, 15 bis 16 und Vers 19. Und nun hört gut zu. Heute stelle ich euch vor die Entscheidung zwischen Glück und Unglück, zwischen Leben und Tod. Ich fordere euch auf, liebt den Herrn, euren Gott. Geht den Weg, den er euch zeigt und beachtet seine Gebote, seine Weisungen und seine Ordnungen. Himmel und Erde sind meine Zeugen, dass ich euch heute vor die Wahl gestellt habe, zwischen Leben und Tod, zwischen Segen und Fluch. Wählt das Leben, damit ihr und eure Kinder nicht umkommt. Ja, auch wir leben in einer Welt, wo Leben und Tod ja Hand in Hand gehen, wo Leben und Tod parallel verlaufen. Da ist nicht viel Platz dazwischen. Es hat sich nicht viel verändert seit der Zeit von Mose, seit der Zeit von Lazarus und diesem reichen Mann. Und es ist Mose, der zum Beispiel auch den Psalm 90 geschrieben hat. Er hat tatsächlich nur einen Psalm geschrieben und es lohnt sich eigentlich, den ganzen Psalm zu lesen, aber wir bleiben nur auf zwei Versen stehen. Erstmal der Vers 10, Psalm 90, Vers 10. Unser Leben dauert 70, vielleicht sogar 80 Jahre. Doch alles, worauf wir stolz sind, ist nur Mühe, viel Lärm um nichts. Wie schnell eilen die Jahre vorüber, wie rasch schwinden wir dahin. Ja, hat sich wirklich nicht viel verändert seit Mose und dieser Erzählung? Eines, was heute anders zu sein scheint als früher, ist, dass es scheinbar nur ein Diesseits gibt, als würde es überhaupt kein Jenseits geben. Und dieses Wissen scheint abhanden gekommen zu sein. Denn die wenigsten machen sich Gedanken über das Leben nach dem Tod. Vielmehr macht man sich Gedanken in dem Umgang im Diesseits mit diesem Leben. Und das ist, so wie ich finde, ziemlich bedenklich. Bei den Schwiegereltern gab es vor kurzem einen Eiersegen, aber die schlüpften die Küken. Da hat eine Henne Küken ausgebrütet und das hat natürlich bei den Enkelkindern einen Ansturm ausgelöst auf den Hühnerstall. Und beim Schutz von männlichen Küken verkündete ein Tierschutzbeauftragter vor kurzem, dass man jetzt herausgefunden hat, dass Küken bereits im Ei schon ein Schmerzempfinden besitzen. Und dieser Tierschutzbeauftragte, als er diese Meldung verkündete, vor Rührung konnte er nicht weitersprechen. Er war bis zu Tränen gerührt, als er das seinen Zuhörern vermittelte. Und der Klaus Günzel, der schreibt dazu, zu diesem Gesetz, was ja dann beschlossen wurde, er schreibt dazu: Wie abgebrüht sind wir Menschen, dass uns die Tränen kommen, wenn wir an Küken denken, aber keinen Gedanken daran verschwenden, dass jedes Jahr allein in Deutschland über 100.000 Kinder im Mutterleib getötet werden. Sind wir noch zu retten? So viel zu der angedeuteten Bedenklichkeit vorhin. Ich weiß nicht, wie es euch ging in den vergangenen 15 Monaten. Ich möchte nicht viel zu diesem leidigen Thema sagen, aber ich habe das Gefühl, dass erst seit 15 Monaten gestorben wird. Und dass dieses Sterben, was scheinbar erst seit 15 Monaten existiert, unbedingt und so schnell wie möglich wieder abgestellt werden muss. So einen Eindruck habe ich momentan. Es ist mein persönlicher Eindruck. Ich überspitze ein wenig natürlich. Und dann müssen wir nochmal zurück zu Adam und Eva. Nachdem sie die Frucht gegessen hatten, dann erkannten sie, dass sie nackt waren. Dann kamen sie vor Gottes Gericht, bekamen Kleider aus Fell und bekamen eine Aussicht auf die Erlösung, auf den Erlöser, auf die Erlösung durch den Retter Jesus Christus, was ja dann auch im Neuen Testament sich erfüllt hat. Und heute leben wir in einer Zeit, in der die Menschen Jesus Christus als Erlöser nicht mehr kennen. Er als Erlöser wurde zusammen mit dem Wissen übers Jenseits wegerklärt. Und die Folge davon ist, dass die Menschen ohne die Kleider, so wie Adam und Eva, ohne die Kleider der Rettung nackt dastehen und es nicht mehr wissen, dass sie vor Gott und Gottes Gericht nackt und schutzlos sind. Römer 1, 21 bis 28 beschreibt uns diesen ja so sehr aktuellen Zustand der heutigen Zeit. Denn obwohl sie schon immer von Gott wussten, verweigerten sie ihm die Ehre und den Dank, die ihm gebühren. Stattdessen kreisten ihre Gedanken um Belangloses. Und da sie so unverständlich blieben, wurde es schließlich in ihren Herzen finster. Sie hielten sich für besonders klug und waren die größten Narren. Statt den ewigen Gott in seiner Herrlichkeit anzubeten, verehrten sie Götzenstatuen von sterblichen Menschen, von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Deshalb hat Gott sie all ihren Treiben und schmutzigen Leidenschaften überlassen, sodass sie sogar ihre eigenen Körper entwürdigten. Sie haben die Wahrheit über Gott verdreht und ihrer eigenen Lüge geglaubt. Sie haben die Schöpfung angebetet und ihr gedient und nicht dem Schöpfer. Ihm allein aber gebühren Lob und Ehre bis in alle Ewigkeit. Amen. Weil die Menschen Gottes Wahrheit mit Füßen traten, gab Gott sie ihren Leidenschaften preis, durch die sie sich selbst entehren. Die Frauen haben die natürliche Sexualität aufgegeben und gehen gleichgeschlechtliche Beziehungen ein. Ebenso haben die Männer die natürliche Beziehung zur Frau mit einer unnatürlichen vertauscht. Männer treiben es mit Männern, ohne sich dafür zu schämen, und lassen ihrer Lust freien Lauf. So erfahren sie die gerechte Strafe für ihren Götzendienst am eigenen Leib. Gott war ihnen gleichgültig, sie gaben sich keine Mühe, ihn zu erkennen. Deshalb überlässt Gott sie einer inneren Haltung, die ihr ganzes Leben verderbt. Wenn man diesen Bibelabschnitt verinnerlicht und es mit der heutigen Situation abgleicht, was ich ja in gewisser Weise getan habe, stellt man fest, der gottlose Mensch hat nicht nur die Ewigkeit weg erklärt, sondern das diesseitige Leben ins Gegenteil pervertiert. Und das in fast allen Bereichen des Lebens oder in immer mehr Bereichen des Lebens. Wenn man den reichen Mann anschaut und wenn wir uns erinnern, er war vornehm gekleidet. Und das bedeutet, dass er ein moralisch tadelloses Leben führte. Der reiche Mann hat das Leben in vollen Zügen genossen, allerdings ohne an die Ewigkeit zu denken. Und genau diesen Zustand finden wir in Römer 1. Er hat das Leben gefeiert und heute wird nicht mehr an das Leben gedacht. Heute wird nicht nur nicht mehr an das Leben nach dem Tod gedacht, sondern dieses Leben so pervertiert, dass es immer weniger mit dem wahren Leben zu tun hat und die Menschen immer mehr tot als lebendig erscheinen. Heute wird in vielen Lebensbereichen tatsächlich der Tod gefeiert. Und das Problem ist, dass das Leben der Menschen über die Würde des Menschen gestellt wird. Und dabei vergessen wird, dass man sowieso sterben wird. Und damit werden andere Erlöser als Gott zum Beispiel hingestellt. Es kann Ernährung sein, es können Medikamente sein, Behandlungen oder andere Personen. Die dienen dann als Erlösung. Und unter dem Strich hat der Mensch vergessen, dass es immer um beides geht. Es geht immer um Leben und Tod. Lazarus hatte da eine andere Einstellung dazu, zum Leben. Mit Sicherheit hat er auch den Psalm 90 gekannt. Auch den 12. Vers, den wir uns jetzt vorlesen. Psalm 90, Vers 12. Mach uns bewusst, wie kurz das Leben ist, damit wir unsere Tage weise nutzen. Wisst ihr, warum in der Erzählung vom reichen Mann und dem armen Lazarus kein wesentlicher Unterschied gemacht wird zwischen den beiden Sterbezeitpunkten oder Sterbetagen? Da wird kein Unterschied gemacht, nicht wesentlich. Es hätte in der Erzählung heißen können, bei Lazarus zum Beispiel, nach unendlichem Leiden und unzählig scheinenden Tagen starb Lazarus. Oder beim reichen Mann hätte es heißen können, nach einem sehr langen und sehr vielen schönen Tagen durch gute Gesundheit starb der Reiche, viel später als Lazarus. Hätte so heißen können, aber es steht so nicht da. Warum wird das nicht erwähnt? Weil dieses Leben im Vergleich zum ewigen Leben so kurz ist, dass es im Grunde nicht erwähnenswert ist. Deswegen wird es nicht unterschieden. Wie glücklich können wir uns schätzen, den wahren Erlöser in diesem Leben persönlich zu kennen? Mose stellte das Volk Israel vor die Entscheidung, das haben wir vorhin gelesen, Glück oder Unglück zu wählen zwischen Leben und Tod. Auch wir müssen uns in diesem Leben entscheiden, zwischen Glück und Unglück, zwischen Leben und Tod, zwischen Wahrheit und Lüge. Hebräer 3, Verse 1 bis 6. Euch, meine lieben Brüder und Schwestern, hat Gott es geschenkt, dass ihr zu ihm gehören dürft. Seht deshalb auf Jesus, den Gesandten Gottes und Hohepriester, zu dem wir uns bekennen. Er ist seinem Vater, der ihn dazu beauftragt hat, ebenso treu gewesen, wie Mose dem Volk Gottes treu gedient hat. Und doch ist Christus viel höher zu ehren als Mose. Ein Baumeister genießt ja auch ein größeres Ansehen als das Haus selbst. Jedes Haus hat seinen Baumeister. Gott aber ist der Baumeister, der alle Dinge geschaffen hat. Mose war Gottes treuer Diener im Volk Israel, dem Haus, das ihm der Herr anvertraut hatte. So wurde er zum Hinweis für die Botschaft, die jetzt verkündet wird. Christus dagegen ist Gottes treuer Sohn und Herr über Gottes Haus. Dieses Haus sind wir, seine Gemeinde. Wenn wir bis zum Ende entschlossen und freudig auf Christus vertrauen und uns dadurch nicht von seiner Hoffnung abbringen lassen, die unser Glaube uns schenkt. Ja, der Glaube an Jesus Christus schenkt neues, ewiges Leben. Und jetzt kann jemand sagen, warum Jesus? Es gibt so viele Religionen, es gibt so viele gute Menschen, die gelebt haben und eine gute Spur hinterlassen haben. Warum sollte es ausgerechnet Jesus sein? Warum? Das konnte ja gerade der reiche Mann so schwer glauben, dass es einen Erlöser gibt. Ich komme zum Schluss und jeder von uns kennt die Geschichte von David und Goliath und besonders die Kleinsten von uns. Ich denke mal, das ist so eine Geschichte, die Kinder so ziemlich am Anfang ihres Glaubenslebens lernen, sage ich mal. Und deswegen Frage an die Kinder vor allem. Mit welcher Waffe tötete David den Riesen Goliath? Ihr könnt auch antworten. Mike? Steinschleuder. Raphael? Ja, auch Steinschleuder, okay. Gut. Lesen wir uns mal den Abschnitt. 1. Samuel 17. 48 bis 51. Als Goliath sich in Bewegung setzte und auf David losstürzen wollte, lief auch David ihm entgegen. Im Laufen nahm er einen Stein aus seiner Tasche, legte ihn in die Steinschleuder und schleuderte ihn mit aller Wucht gegen den Feind. Der Stein traf Goliath am Kopf und bohrte sich tief in seine Stirn. Sofort fiel der Riese zu Boden auf sein Gesicht. So überwältigte David den mächtigen Philister mit einer einfachen Steinschleuder und einem Kieselstein. Die Geschichte ist aber hier noch nicht zu Ende vom Goliath. Also jetzt haben wir von der Steinschleuder gelesen und jetzt geht der Text weiter. Da er kein eigenes Schwert hatte, lief er schnell zu dem Riesen, zog dessen Schwert aus der Scheide und schlug ihm den Kopf ab. Als die Philister sahen, dass ihr stärkster Mann tot war, ergriffen sie die Flucht. Steinschleuder? Oder tötete David den Riesen mit seinem eigenen Schwert? Tim? Mit dem Schwert, ne? Mit der Steinschleuder hat er ihn nur betäubt. Jesus Christus ist deswegen der wahre Erlöser, als er nämlich am Kreuz hing, als Unschuldiger für uns Schuldige, rief er aus, es ist vollbracht, und starb. Und er opferte sein eigenes unschuldiges Leben und bezahlte mit dem eigenen Tod. Und damit besiegte er den Tod, nämlich mit seiner eigenen Waffe. Er besiegte den ewigen Tod mit seinem eigenen Tod. 1. Korinther 15, 48 und 54 bis 57. So wie Adam sind Menschen, die nicht zu Christus gehören. Sie tragen bloß irdisches Leben in sich. Menschen, die zu Christus, dem himmlischen Adam, gehören, tragen auch sein himmlisches Leben in sich. Wenn aber dieser vergängliche und sterbliche Körper unvergänglich und unsterblich geworden ist, dann erfüllt sich, was die Heilige Schrift voraussagt. Das Leben hat den Tod überwunden. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo bleibt nun deine Macht? Die Sünde ist wie ein Stachel, der tödliches Gift in sich trägt. Durch sie hat der Tod seine Macht. Und die Sünde hat ihre Kraft durch das Gesetz. Aber dank sei Gott, er schenkt uns den Sieg durch Jesus Christus, unseren Retter. Also Jesus Christus hat die Erlösung gebracht durch seinen Tod und durch seine Auferstehung. Deswegen ist Jesus Christus der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er besiegte den Tod mit seinen eigenen Waffen. Ja, wir als Gläubige, wir besitzen bereits heute ein unvergängliches Leben. Ist das nicht großartig? Und genau so ist es wie für die Menschen, die Jesus Christus nicht kennen, für die spielt der jenseitige Tod scheinbar keine Rolle. Und genauso spielt für uns der diesseitige Tod eigentlich keine Rolle, weil wir bereits ewiges Leben besitzen. Falls du heute es noch nicht besitzt, dann mach es am besten heute fest, denn du weißt nicht, ob du diesen Tag heute überlebst. Glaube der Schrift, glaube der Bibel, glaube Gottes Wort. Hör auf Gottes Wort. Am Anfang las ich euch die Fantasieerzählung dieser beiden Zwillinge im Mutterleib. Und bei der Entstehung des Menschen haben Forscher herausgefunden, entwickelt sich der Tastsinn als erstes. Von den fünf Sinnen, die wir ja alle besitzen, entwickelt sich im Mutterleib der Tastsinn als erstes. Und bereits im Mutterleib ertastet das Baby die Umgebung, obwohl die Augen noch überhaupt nicht entwickelt sind. Und die Fähigkeit des Menschen, durch die Berührung wahrzunehmen und seelisch und geistlich es zu verbinden miteinander, ist in der ganzen Schöpfung ohne Beispiel. Weil auch nur wir Menschen ja das geistliche Leben besitzen. Und diese Fähigkeit entwickelt der Mensch also als erstes. Wisst ihr, welche Fähigkeit der Mensch beim Sterben, am Ende seines Lebens, zum Schluss, als letztes verliert? Es ist der Hörsinn. Hören verbindet den Menschen in die Gemeinschaft miteinander. Hören ist die Voraussetzung zur Kommunikation mit anderen Menschen. Hören ist mit Reaktion auf das Gehörte verbunden. Hören und Gehorchen gehört untrennbar zusammen. Und das Beste, was wir in diesem Leben hören können, worauf wir in diesem irdischen Leben hören können, ist Gottes Wort. Genau wie Abraham es dem reichen Mann erklärt. Das haben wir von Lazarus gelernt. Blaise Pascal, ein genialer Mathematiker gewesen, und er sagte mal Folgendes: Nehmen wir an, ein Mensch entscheidet sich für den christlichen Glauben. Liegt er richtig mit seiner Annahme, hat er alles zu gewinnen. Liegt er mit seiner Annahme falsch, hat er nichts zu verlieren. Nehmen wir an, ein Mensch entscheidet sich gegen den christlichen Glauben. Liegt er mit dieser Annahme richtig, hat er nichts gewonnen. Liegt er aber mit dieser Annahme falsch, hat er alles verloren. Amen.